Es geht los, Devinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Devinio Talks.
So ihr Lieben, da sind wir. Devinio Talks 495. 95. Beinahe saß auch da. Hi.
Hallo.
Was?
Hallo.
Wie ist es bei dir? Wie läuft's?
Ja, ganz gut.
Ja, das klingt aber wie eine Floskel für eigentlich läuft's scheiße, aber ich versuche hier das Beste draus zu machen.
Das ist erschreckend nah dran.
Denkst du darüber nach, 6 Monate WoW abzuschließen, damit du diesen komischen neuen Fairy Dragon Anzug Cosplay bekommst für deinen Charakter?
Nein.
Wundert mich jetzt, weil ich gedacht hätte, dass das genau das Richtige für dich ist. Ja. Ja, du bist ja heute auch nicht zum Scherzen aufgelegt, scheinbar.
Ja, ich versuche gerade noch nebenbei herauszufinden, weil ich gerade lese, Twitch hat wohl gerade wieder die Bannkeule gesprungen.
Yep.
Und viele Leute.
Nervous hat mir Wall of Text dazu im Discord geschrieben. Wieder wegen den, auch ohne Vorwarnung, einfach übrigens, wir löschen deinen Content, weil du da irgendwie Musik benutzt, die du nicht benutzen darfst. Gab letztes Mal auch so ein Mega-Drama. Muss man auf dem Kanal gucken, ob es überhaupt noch gibt.
Es ist ganz witzig, weil sie haben wohl extra auch dazu geschrieben, dadurch, dass sie den Content gelöscht haben, geben sie auch keine Möglichkeit dazu, dass du halt dagegen Einspruch einlegst. Dann haben wir gesagt, stattdessen haben einfach alle, bei denen Content gelöscht wurde, haben so eine einmalige Warning bekommen. Damit sie doch bitte daraus lernen, in Zukunft auf Copyright zu achten.
Ich habe nichts gekriegt. Ich bin einfach legit, ne? Ich bin Larry. Ich bin Larry.
Larry legit?
Ich bin Larry. Balthasar, irgendwie weiß ich auch nicht, Balthasar. Es ist diese Woche so, keine Ahnung, auch so Blog-Content-mäßig. Ist irgendwie nichts los. Es ist nichts los. Also außer das übliche wöchentliche Corona-Drama und die üblichen, ja, du schreibst irgendwas zu Corona und die Corona-Leugner ballern in deinen Channel irgendwie, je nachdem, was passt, um das zu relativieren. Was das ganze Jahr so ist. Mitte des Jahres sagte man, ja, Leute, im Herbst kriegen wir wieder ein Problem, weil das ist noch nicht weg. Ja, nee, es gibt keine Infizierten, die Zahlen sind niedrig, was willst du eigentlich? So, jetzt sind die Zahlen hoch, jetzt heißt es, ja gut, die Zahlen sind hoch, aber was ist denn mit dem R-Wert? Ja, der ist auch 1,3, stabil, teilweise sogar 1,4, 1,5. Ja gut, aber was ist denn mit den Krankenhausbetten, die belegt? Ja, okay, bei mir in Comment meldet sich. Bei mir in Comment meldet sich jemand, der im Krankenhaus arbeitet, der sagt, ja, bei uns ist rappelvoll, aber scheinbar gibt es noch irgendwo in Deutschland Plätze. Ja, okay. Ja, dann, und was ist mit den Todeszahlen? Ja, die sind noch vergleichsweise niedrig. Ja gut, aber dann brauchen wir doch alle keine Angst haben. Also immer diese ständige, an den Haaren herbeiziehende, wir müssen das irgendwie relativieren. Geht mir mega auf den Sack. Wenn du, also wir haben, wie viel haben wir jetzt? 6.000, 7.000 pro Tag, Richtung 8.000 sogar. Weißt du, der R-Wert ist stabil, irgendwie auch ohne darüber zu diskutieren, ist der bei 1,25 jetzt gerade, aber immer über 1, dem gefährlichen 1,2-Wert. Heute wieder 7.000 neue Fälle, das wird auch noch jetzt irgendwie weiter nach oben gehen. Und dann immer dieses Relativieren, immer dieses Wegquatschen, so im Internet das Typische. Ich muss das jetzt weglabern, auch wenn ich keine Argumente habe. Ich laber weiter, so typisch Internet halt. Ich bin heute echt ein bisschen ausgerastet, weil irgendjemand irgendwie, wie hieß er, echt wieder die übliche und vor allen Dingen auch die Argumente einfach ignoriert. Da ist eine sehr, finde ich, sehr eloquente, kompetente Virologin bei Lanz, die genau auf dieses Argument mit dem irgendwie, ja, es sind noch zu wenig Todesfälle, genau Stellung nimmt und sagt, ich erkläre das mal eben, Herr Lanz, wo Lanz dann irgendwie die Rolle des Corona-Leugners plötzlich einnimmt, weiß ich auch nicht warum, aber so sagt, ich erkläre das mal eben. Das liegt daran, dass das ist typisch für so eine Welle, beziehungsweise so für so eine Pandemie, dass am Anfang, also auch für diesen speziellen Virus, dass am Anfang irgendwie die Jungen sind, die es haben und die es auch verteilen. Und deshalb sind natürlich die Todeszahlen noch gering, aber irgendwann wird es umspringen. So. Und irgendwann trifft es die Risikogruppe und die Alten. Und dann haben wir echt ein massives Problem. Weil dann schnell nämlich die Tode ratzfatz nach oben. So. Und die Leute ignorieren das einfach. Sie ignorieren und sagen, ja, es gibt keinen Todesfall, ist alles in Ordnung. Lass uns weiter feiern. Das macht mich nur noch mad, das Thema.
Macht ja auch total Sinn. Also da muss man auch kein Virologe für sein. Ist auch klar, jemand, der jung und knackig ist, also nicht ich, der hat halt den Virus, der liegt halt 2 Wochen damit flach und gut ist, der läuft vielleicht auch noch mit einer laufenden Nase durch die Gegend. Jemand, der zur Risikogruppe gehört, der hat das und der liegt nach einem Tag im Bett und bewegt sich da auch nicht mehr raus. Ja, der kann cool. ja niemanden anstecken. Also ist doch völlig klar, dass es zuerst die Agilen erwischt.
Ja, und das ist halt auch das Problem, ne? Es sind so viele Leute, das ist halt die Tücke an diesem Virus, dass es so viele Leute gibt, die gar nicht wissen, dass sie es haben. Irgendwie gerade auch Jugendliche und Kinder. Deshalb sage ich ja mal Schule. Auch da gibt es ja mal Leute, die dann das absprechen wollen, ja, ist nicht so schlimm und die können das nicht. Es gibt ja Studien sogar von Drosten irgendwie, die belegen, dass Kinder halt schon ein Faktor sind und es genauso weiter verbreiten können wie jeder andere. Der gesunde Menschenverstand, also ich meine, das ist doch keine Rocket Science irgendwie. Kinder verteilen das in der Schule irgendwie, wie Krankheiten und so weiter, wie in der Krippe und sonst was. Ja, das ist ein Brutort, das weiß jeder irgendwie. Warum soll das bei Corona anders sein? Die haben nicht mal Symptome, die merken es nicht, verteilen das untereinander und gehen dann nach Hause. Wie man das irgendwie in Abrede stellen kann, ist mir nicht klar. Sorry, das ist einfach so super klar und so super einfach. Also, naja.
Vor allem, das ist ja auch so ein Weise sogar was, wo es so die Mittelstandeltern auch erwischt, weil ich denke, du wirst selber genug Eltern kennen, bei denen dieses, was, irgendwie du hast 40 Grad Fieber und deine Nase läuft, mir doch egal, du gehst in die Schule.
Ja, gut, das werden sie wahrscheinlich jetzt nicht, da werden sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorsichtig sein.
Hoffe ich. Man hofft, ja. Man hofft.
Also ich erinnere mich an Dokus und so, die ich gesehen habe und wo immer die Rede davon war, dass in einer Pandemie die zweite Welle krasser ist als die erste. Was daran liegt, dass die Leute einfach irgendwie die Einschränkungen und die Maßnahmen, das war schon bei der spanischen Grippe so, einfach leid sind und leichtsinnig werden irgendwie. Und diese alte Argumentation, ja, ist ja nichts passiert irgendwie, ne? Also wird auch beim zweiten Mal nichts passieren. Dass nichts passiert ist wegen den Maßnahmen und weil wir so schnell reagiert haben und weil wir so kompetente Virologen haben. Und vor allen Dingen auch, ich meine, du siehst es ja vor dir irgendwie. Guck in Europa rum irgendwie, diese Karte, die jetzt letzte Woche durchs Internet ging, irgendwie alle dunkelrot, bei uns noch gelb. So, bei uns funktioniert das gut irgendwie. Und wie es halt, wenn man halt nicht früh genug reagiert und nicht verantwortungsbewusst ist, sieht man irgendwie jetzt im europäischen Umland. So, und dann, dass das immer noch nicht reicht, um diese Leute zu überzeugen, die immer noch schwafeln irgendwie. Das macht mich mittlerweile so mad. Ich kann es auch nicht mehr ertragen, echt.
Ja, man merkt auch, woanders funktioniert es ja auch. Also zum Beispiel in Italien, was ja eigentlich ein Land ist, was deutlich
nicht für Disziplin bekannt ist.
Ja. Ne, weil deutlich regierungskritischer ist als wir Deutschen und auch, sagen wir mal, mitunter deutlich rechter. Also die haben ja deren Lega Nacional oder wie die heißt, die hat ja deutlich höhere Stimmenwerte als die AfD gehabt. Da fand auch so eine Corona-Demo wie die in Berlin statt. Und da ist halt nichts gewesen. Also da sind so ein paar Gestalten in Rom rumgelaufen, weil
na gut, aber da war eine ganz furchtbare erste Welle, ne?
Genau, und bei denen sind so tief in den Knochen, die Leute, da wurden jetzt gerade nochmal die Regelungen verschärft, die Leute murren so ein bisschen, aber im Endeffekt hält sich trotzdem jeder, also in Anführungszeichen jeder dran, weil die halt einfach genau wissen, wie es eskaliert ist. Und wir hatten genau. Halt das.
Das ist wieder unser Problem, Glück. Uns geht's zu gut, ne?
Ja, wir sind einfach zu gut durchgekommen beim ersten Mal. Ja. Und scheinbar ist Italien zu weit weg.
Wir haben einfach nicht genug auf die Fresse gekriegt, das ist das Problem irgendwie. Ja. Und dieses Gelaber und dieses Feier und dann diese Party-Tussi gestern irgendwie, wo auf einmal die Stimmung umschlägt und plötzlich alle anfangen, die zu verteidigen. Ja, sie hat ja nichts Schlimmes gemacht. Ja, aber ihre ganze Argumentation war halt die von den ganzen Party-Leuten. Ja, bla bla bla.
Kann ich nicht einmal Grey's Anatomy gucken?
Ich muss dreimal die Woche feiern gehen irgendwie, das muss ich jetzt. Ja, aber das hat sie ja nicht gemacht. Sie hat nur gesagt, dass sie es gerne würde. Ja, aber es ist die Argumentation. Und dann auch in den Comments, dann fangen die Leute plötzlich an, sich zu verteidigen irgendwie. Das ist mittlerweile so ein Religionskrieg. Das ist so Pepsi gegen Cola. Irgendwie Corona-Schisser gegen Corona-Leugner irgendwie. Und da wird kein Boden irgendwie in irgendeiner Weise gewichen. Und da muss man immer mit allen, es ist so wie Kinky und die AfD, man muss mit allen möglichen Mitteln und man labert einfach weiter. Auch wenn man im Unrecht ist. Nein, ich gebe keinen Meterpreis. Ist so typisch Internet, mich nervt das nur noch, ey. Ich habe wirklich, also ich lese teilweise Comments schon nicht mehr. Ich nehme mich da aus Diskussionen raus, weil ich dieses Geklug-Scheiße nicht mehr ertragen kann. Aber heute ist mir echt der Kragen geplatzt. Warte mal, zu was war das? Zu Lindner irgendwie, wo dann irgendwie die ganzen FDP oder ein, zwei FDP wieder hier. Dieser Epic geht mir auch so auf den Sack irgendwie. Der ist ja noch schlimmer als Kinky irgendwie. Hier Walkür ist auch so einer, immer schön anonym posten irgendwie mit wechselnden IPs und nicht registriert. Eine gekürte Scheiße, ehrlich. Egal, ich bin schon wieder am Ragen, will ich gar nicht.
Ja, das, ich mache das eigentlich nicht gerne so über Community-Mitglieder herziehen, aber bei Epic muss man einfach immer bedenken, es gibt halt auch einfach keinen Diktator auf der Welt, den Epic nicht verteidigen würde.
Ja, ja. Also, er ist pro Trump, er ist pro AfD.
Pro Trump, pro AfD, aber auch pro Putin, pro Erdogan. Ihr könnt eigentlich jedes beliebige Diktator, ich glaube nur bei China ist er, er ist gegen China, weil sonst...
Und jetzt zum ersten Mal Comments von ihm nicht freigegeben, weil er sich irgendwie in seiner Rolle auch so wohlfühlt, also der Rebell und sich auch selber dafür so mega feiert irgendwie. Ja, ich bin gestern war so ein Comment, da habe ich nicht freigegeben, ich bin ja FDP-Wähler, aber die Leute sagen ja, ich bin AfD und so dieses, ich produziere mich jetzt darauf, irgendwie auf diese Position und Rolle, die ich habe. Dieses, das ist so dieser Pinguin mit dem Dagegenschild, der durch die Gegend rennt, weißt du? Oh, ganz furchtbarer Typ, ehrlich. Also, sorry. Egal, ich weiß auch nicht, warum ich die Leute so anziehe. Ich meine, dagegen ist ja Kinky fast schon Gold, was die Argumentation angeht. Irgendwie. Also, schon, ja. Ja. Ach, keine Ahnung.
Also ich denke, so herabwürdigend. Natürlich, also die meiste Zeit ist ja Kinky jemand, mit dem ich normal reden kann.
Ja, das ist halt das Ding. Deshalb lasse ich ihn auch eigentlich gewähren, auch wenn er FDP-Mitglied, aber AfD-Wähler, so. Aber ja, mit dem kannst du dich halt vernünftig unterhalten. Das ist halt intellektueller und nicht irgendwie so ein Bauerntrottel irgendwie, der so AfD-Parolen grölt. So, aber, ach, keine Ahnung. Balazar, lass uns nicht den Arm vermiesen mit AfD irgendwie. Da werden wir nächstes Mal sowieso noch genug drüber zu reden haben, einfach weil das, ob wir wollen oder nicht, eskalieren wird.
Ich habe eine Frage. Das passt Frage? Jetzt gerade so ein bisschen noch zu Corona.
Ja.
Das hat eigentlich mit Corona nichts zu tun. Ich habe das gelesen und das gab wohl auch so ein Semi-Shitstorm darüber. Dass ich ja so ein bisschen Richtung Social Justice Warrior gehe. Von daher möchte ich mal hören, was du dazu zu sagen hast. Und zwar Drosten macht ja diesen NDR-Podcast.
Ja.
Und den macht er wohl mittlerweile nicht mehr alleine, sondern der wird so im Wechsel mit einer Professorin gemacht.
Okay, wusste ich nicht. Ich höre das schon nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch nicht. Aber also die ist auch irgendwie eine Leiterin von irgendeinem Institut, bla bla bla, Professorin. Also jetzt nicht irgendwer, ja? Und der Spiegel, wohlgemerkt zwei Autorinnen, haben vor ein paar Wochen Drosten und jetzt eben diese Frau interviewt. Und die erste Frage, die sie Drosten gestellt haben, war so praktisch, sie haben jetzt irgendwie hunderttausende Follower auf Twitter, ihre Kommentare werden tausendfach geliked. Wie fühlt man sich so als Superstar?
Oh Gott.
Das war die erste
Darum Frage. Darum geht's ihm ja auch, ne?
Oh Mann. Das war die erste Frage, die sie Drosten gestellt haben. Die erste Frage, die sie dieser Professorin gestellt haben, war...
Lass mich raten, wie ist es denn mit so einem Superstar jetzt irgendwie zusammenzuarbeiten?
Ja, das war die zweite Frage, okay. Wie ist es denn so als niemand neben einem Bundesverdienstkreuzträger erster Klasse zu sein?
Kannst du schon aufstehen und gehen bei so einem Interview?
Die allererste Frage... war irgendwie, also sie machen den Podcast mit blablabla Drosten, es war gar keine Frage, es war eine Feststellung. Dann kam der Satz, ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie die Quotenfrau sind?
Boah, aufstehen gehen. Wer hat das Interview geführt? Spiegel?
Spiegel. Oh, und Gott, die dritte Frage war dann, ihr erster Podcast wäre ja so ziemlich Volkshochschule gewesen, ob sie es denn in Zukunft auch mal spannend machen möchte.
Ja, aufstehen und gehen. Danke fürs Gespräch, ciao.
Okay, gut, danke.
Was hat das mit Social Justice zu tun, Mann? Das sind einfach bescheuerte Fragen.
Erstmal so dieses Triggerwort.
Ganz ehrlich, wenn ich kein, ich weiß gar nicht, wie man meinen Blog nennt, Medienblog oder Lifestyle-Blog oder wie man immer auch nennen will oder Nerd-Blog irgendwie, wenn ich nicht diese Aufgabe hätte und dadurch eben natürlich auch mal sehr aktuell sein müsste, ich würde am liebsten irgendwie diese ganze Scheiße auswählen. Das kannst du ja auch nicht, weil Corona nun mal allgegenwärtig ist und ja auch unser aller Leben beeinflusst, so weißt du. Ja. Aber vielleicht wird's reichen, irgendwie diese ganzen 80 Millionen Virologen, die wir jetzt mittlerweile in Deutschland haben, jetzt wo gerade keine Fußball-WM ist, sie sind ja in jedem Bereich irgendwie geschult und ausgebildet, sind auch 80 Millionen Lehrer, whatever, ich bin so ein bisschen, ich habe so einen Twitter-Burnout, glaube ich.
Ich
reduziere schon wirklich auf die schönen Dinge, ich muss mich auch mal wieder hochziehen, weil es ja auch wirklich, das Internet ist ja nicht nur scheiße, das darf man immer nicht vergessen, es gibt so viele schöne Dinge im Internet, und so viele tolle Initiativen, so viele tolle Menschen. Aber diese Quote, also irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendjemand schrieb irgendwie zu meinem, zu diesem Watson-Artikel, den ich heute kritisiert habe, irgendwie zum Thema hier auch so ein Social Justice Warrior. Da kann man gar nicht sagen. So ein Watson ist immer so,
Femnazi.
Links populistisch, so irgendwie immer das Richtige sagen und auch immer so die Trigger-Points setzen. Ja, und Gamer sind ja sowieso toktisch und chauvinistisch und so. Es ist immer so diese typische Watson Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll irgendwie. Und dann wieder dieses Klischee bedient. Und dann schrieb irgendjemand irgendwie, ja, keine Ahnung, ich möchte eigentlich wieder irgendwie ins Jahr 2000 irgendwas zurück, als wir Nerds das Internet noch irgendwie besetzt hatten. Und diese ganzen Massenmedien und diese ganzen, wie nennt man das? was auch jetzt YouTube guckt.
Der Mainstream.
Ja, genau, der als der Mainstream einfach noch weg war, so irgendwie. Und ja, ich muss sagen, ich finde mich da schon teilweise wieder. So in den 2000ern war das halt, das Netz halt schon geiler, ne? Da fing es gerade erst an, aber die Leute waren halt noch irgendwie, ja, es war einfach nicht der Mainstream. Du hattest diese ganze Boulevard, ja, diese ganze Boulevard-Mainstream-Scheiße und diese Massen von RTL, die früher alle nur RTL geguckt haben und jetzt irgendwie ins Internet geschwappt sind, hattest du nicht. Das war irgendwie geiler, muss ich echt sagen. Das war
so von Nerds für Nerds.
Ja, genau. Aber, ja, das war geil. Auch klar, da gab es auch schon Idioten, weil es überall Idioten gibt. Aber es war irgendwie noch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Das kann
man auch schwer beschreiben für jemanden, der jetzt quasi irgendwie,
das
kannst du nicht erklären. Das war so eine ganz magische Zeit, weil es ja einfach, es gab ja quasi keine Regeln. Also es gab halt kein 600-seitiges Buch, das dir erklärt hat, wie du YouTube machen musst, damit du erfolgreich
bist. Es gab gar kein YouTube.
Ja, sondern halt einfach, die Leute haben halt einfach irgendeine Scheiße ins Netz gesetzt und dann haben wir es gefeiert. Also ich meine, so eine der ersten Videos, die ich gesehen habe, das
du hattest halt, es gab ja noch so wie Pioniergeist, weil du einfach so viele Sachen selber, du konntest halt alles machen, weil es alles noch nicht gab. So, heute kannst du nichts mehr machen, weil es alles schon x-fach gibt irgendwie. Es war so eine Goldgräberstimmung. Und die Leute waren auch dankbarer, weißt du. Du hattest halt diese, klar, hattest du auch immer Leute, die Scheiße fanden und Flamer und so. Die Natur des Menschen ist natürlich immer da gewesen so. Aber es war halt, die Leute waren dankbar für das. Und du hattest halt diese breite Mainstream-RTL-Bildlesermasse halt nicht im Internet irgendwie. Das war eine schöne Zeit. Natürlich gibt's nie irgendwie, das ist besser und das ist besser. Natürlich gibt es super viele Vorteile, ne? Also auch in der jetzigen Zeit. Aber so der Geist des Internets irgendwie um die 2000er rum irgendwie, der war schon echt geil. Das hat echt, war eine tolle Zeit. Unabhängig davon, dass ich natürlich zu der Zeit mega erfolgreich war und natürlich das Internet dann auch irgendwie ganz anders zelebrieren konnte als heute. Aber so allgemein der Zeitgeist und diese Goldgräberstimmung und diese Begeisterung der Leute, die auch viel begeisterungsfähiger waren, ist auch klar, heute sind alle übersättigt, weil du einfach damit dich geschissen wirst, ne?
Das war so in der Anfangszeit, auch so in meiner Admin-Zeit, die Leute waren halt dankbar dafür, weil du quasi sagst, okay, Du warst quasi so derjenige, der im Kinderfußballspiel gesagt hat, okay, weißt du was, ich spiele nicht mit, ich mache den Schiedsrichter. Also du warst quasi so derjenige, der sich von selbst irgendwie aus dem Game rausgenommen hat. Und dann haben die Leute gesagt, hey, das finde ich cool, irgendwer muss es ja machen, finde ich super von dir. Und irgendwann schwappte das so über in, naja, du musst das ja machen. War so ein bisschen komisch.
Kenne ich von früher vom Fußball, als ich Fußball gespielt habe irgendwie.
Ja, genau.
Immer so irgendwie die Leute, die den Ball nicht getroffen haben, irgendwie, hier mach mal Schiedsrichter. Oder wie du sagst, haben vorher alle gesagt, ey Leute, ich mach mal Schiedsrichter hier. Das ist jetzt meine Domäne, Alter. Ich habe jetzt hier, ich kann nicht so gut kicken, also mache ich Schiedsrichter.
Um vielleicht den positiven Geist mal mit aufzunehmen, ich weiß nicht, ob du es heute schon mitgekriegt hast, Twitter ist ja da irgendwie so ein bisschen drüber explodiert, Frost Giants Studios.
Ja, ich habe es lustigerweise aus deinem Tweet irgendwie mit drauf aufmerksam geworden.
Ja, ich dachte kurz, was geht denn jetzt ab, weil da wirklich plötzlich alle E-Sportler, denen ich irgendwie folge, gleichzeitig dieses Ding geteilt haben. Ich dachte, was ist denn jetzt ab, was habt ihr denn geraucht? Und dann habe ich mir die Teampage mal angeguckt und das ist schon wirklich beeindruckendes Line-Up.
Wie heißt die Frost irgendwas? Ich schreibe es gerade auf meine Liste.
Frost Giants Studios. Indie-Entwickler, der sich jetzt auf die Fahne geschrieben hat, sie wollen das
nicht
für RTS entwickeln.
Lustig, ja, irgendwie alle Ex-Blizzard-Mitarbeiter machen jetzt ihren eigenen Shit irgendwie.
Ja, aber das macht, du hast es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Blizzard hat letzte Woche angekündigt, dass sie StarCraft 2 quasi in den
Wartungsmodus
versetzen. Also, das ist quasi keinerlei.
Ich staune immer wieder, was Blizzard irgendwie, ich frage mich immer, was Blizzard macht mit ihren 28 Millionen Mitarbeitern irgendwie. Nicht genug Leute für StarCraft 2, nicht genug Leute für Heroes of the Storm, nicht genug Leute irgendwie für Diablo 3. Im Prinzip supporten sie nur ihre Games mit neuem Content. Das ist alles irgendwie. Plus Diablo 4. Das heißt, ja, WoW, Hearthstone, was haben sie noch? Overwatch. Ja, und Overwatch passiert gar nichts mehr gefühlt. Diablo 3 zählt nicht, ist tot. Da machen sie nichts
mehr. Diablo 3 passiert eigentlich nichts mehr. Und das bisschen, was passiert, dafür brauchst du vielleicht.
Das heißt, sie haben ihre ganzen Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, wie viele, ich habe das mal gegoogelt, das sind unglaublich viele, Tausende. Die machen nur irgendwie ein neues Spiel aktuell. Ja, und da mussten die Leute schon von anderen Dings abziehen, plus irgendwie Content für WoW, Overwatch und Hearthstone.
Ja.
Krass. Eigentlich krass, oder?
Gut, deswegen
oder sie, arbeiten an was ganz Großem nebenbei und brauchen dafür Leute. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe
zwei. Ja, ich wüsste nicht, gut, offiziell arbeiten sie ja immer noch an Overwatch 2. Das ist.
Ja, gut, das war ja auch dieses Jahr, sollte ja dieses Jahr auch nicht rauskommen, oder? Theoretisch?
Eigentlich schon, ja. Also im Frühjahr irgendwann. Ist komplett
scheiße. Scheiß drauf, brauche ich eh nicht.
Ich hätte es mir vielleicht geholt, einfach für den Koop-Aspekt, aber.
Ja.
Mal gucken. Ja, und halt, wie gesagt, jetzt bei StarCraft 2 brauchen sie jetzt eigentlich auch nur noch Balance, also Game Designer, aber halt keine Kampagnendesigner
mehr. Oder wir haben ja schon lange nichts Großes mehr auf StarCraft 2, oder?
Nein. Also mit dem Bezahlkonten, DLCs nicht, was ich sehr schade fand, weil der Nova-DLC war wirklich gut. Der hat wirklich Spaß gemacht.
Hm.
Aber sie haben halt Koop-Commander rausgebracht, was erstaunlich große Fanbase hatte tatsächlich. Und sie haben halt die War Chests gemacht. Das war so eine Art Battle Pass, wo du halt Skins für Einheiten freischalten konntest. Und mit dem Geld aus den War Chests wurden unter anderem Turniere finanziert. Die wurden halt jetzt auch gestrichen.
Hm. Ich muss ehrlich sagen, StarCraft war ja nie meins, ne? Obwohl ich ja wirklich exzessiv Warcraft 3 gespielt habe. Ne? Ich bin einfach kein RTS-Spieler. Ich habe Warcraft 3 nur so intensiv gespielt, weil es halt ein Blizzard-Game war und weil ich zu dieser Zeit wirklich alle Blizzard-Spiele, egal was, gespielt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, ne, auf der BlizzCon, welche war das? 2015? Das StarCraft Esports-Ding in dieser großen Halle, ne?
Das sah so geil aus, die Bühne.
Das war, da live vor Ort zu sein, die Stimmung mitzukriegen, das war so geil. Und ich habe da wirklich mit am Hut, aber wie diese Leute da, ich hab ja durch Philipp, der dabei war, und der war ein riesen StarCraft- und Esports-Geek. Und er hat mich da mitgerissen, und weil er die ganze Zeit hinter mir hergelatscht ist, habe ich gesagt, komm, das machen wir auf jeden Fall auch mit, damit er auch mal zu seinem Recht kommt. Und das war wirklich beeindruckend irgendwie. Also wirklich beeindruckend. Und wahrscheinlich ist es in anderen großen E-Sport-Zielen genauso. Aber wenn man das mit dem Haar, gut, bei Hearthstone ist natürlich auch schwierig, ne? Das ist ein Denkspiel, da kannst du ja keine Stimmung machen. Aber wie diese Halle explodiert ist bei diesem StarCraft, ich habe Halbfinale und Finale gesehen, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn, alter Schwede. Also.
Es gibt einen magischen Magic Moment für mich in StarCraft 2. Ich habe selber tatsächlich auch, ich habe irgendwann mal bemerkt, ich habe seit Wings of Liberty, also seit dem Grundspiel, nie wieder ein Ladder-Game gemacht. Aber ich habe das Spiel trotzdem jahrelang weiter verfolgt. Und boah, das war irgendein WCS-Event in Polen. Und da hat ein polnischer Spieler, der zwar relativ gut ist, aber immer so ein bisschen so, kennen wir so Spieler, die zwar gut sind, aber nie so richtig den Durchbruch geschafft haben. Und der hat es da ins Finale geschafft. Und diese Halle ist so ausgerastet, die haben Stage-Diving mit dem gemacht. Also, das ist, der ist irgendwie heulend in diese Menge reingesprungen, die haben irgendwie durchgereicht. Das war so ein Magic Moment als Zuschauer, das war so beeindruckend. Naja, und gut, seit 2 Jahren wird StarCraft 2 von Blizzard so ziemlich an den Rand geschoben. Von der BlizzCon wäre das Jahr eins gewesen.
Ja, Blizzard denkt halt natürlich daran, irgendwie einen Umsatz, Shareholder. Ja. Und E-Sports-Event alleine, also E-Sports ist ja Blizzard Mittel zum Zweck, um ihre Spiele irgendwie zu supporten. Und in StarCraft, genauso wie in Diablo, gibt es halt nichts zu holen. Ne? So von daher.
Das ist richtig.
Das ist so. Und ja, meine Hoffnung, ihr könnt wahrscheinlich die Platte auch nicht mehr hören, meine Hoffnungen sind halt irgendwie die ganzen, wie gesagt, Rob Pardo mit seinem, wie heißt es,
Bonfire
und Mike Morheim, den habe ich hier noch hängen, ganz groß, mit seinem Dreamhaven irgendwie. Leider wird das, glaube ich, nur ganz schön dauern. Und ja, ich hoffe, ich erlebe das noch als.
Gerade wenn sie den Blizzard-Geist irgendwie beinhalten, dann.
Ja, ich glaube auch, dass die Gaming-Welt sowas mal braucht, weil irgendwie, klar, gibt es viele geile Indie-Perlen, spielt man auch gerne, aber so eine junge, aufstrebende Spieleschmiede, das, was Blizzard mal früher war, die so aus dem Nichts kommt und mal wieder was Geiles aufbaut, weil es ist ja alles so eingelaufen. Ich glaube, die Leute haben Bock auf einen richtigen Underdog, weißt du? So EA, das 18. COD und Ubisoft, das 1000. Assassin's Creed und EA, das x-te FIFA. Ist alles so eingespielt und alles so langweilig. Es gibt keine Innovation mehr.
Du hast halt diesen, das ist so wie damals bei, als so diese Phase mit den WoW-Killern anfing. Die Leute haben so richtig nach einer WoW-Alternative gelächzt, aber gleichzeitig wollten sie natürlich auch ein Spiel haben, was sofort bei Release mindestens so gut ist wie WoW.
Ja, aber der Geist, weißt du, der Spirit, die Leute hatten Bock darauf, ne? Die haben
genau, also, ja.
Was haben wir auf Age of Conan, Warhammer Online, auch Ion, was haben wir
alle,
also. Das war geil, das hat einfach Spaß gemacht. Okay, nach einem Monat spätestens, wenn man Max-Level war oder hier SWTOR und so, hat man gemerkt, okay, das ist scheiße, so doch wieder bei WoW. Aber genau das fehlt mir irgendwie. Also ich habe irgendwie, weil es immer derselbe Scheiß ist. Und ich habe hier letztens, ich habe am Sonntag diesen genialen, übrigens vielen Dank für das super Feedback, ihr Lieben, diesen schönen Technik-Talk mit Ampox gehabt, der dann...
Ja, echt gut, ja.
Der, wo wir über hier das Ghost of Dingsbums gesprochen haben. Und er diese Atmosphäre so gern mag, und es ist ja auch wirklich cineastisch wahnsinnig gut inszeniert, und die Stimmung und die Story und so, alles super. Aber vom Gameplay, ne? Ist das Assassin's Creed? Ist das God of War? Ist das, null Innovation, ne? Also die Gaming-Industrie, finde ich, ist innovativ in diesen Tagen nur noch über Geschichte oder Grafik oder, Erzählweise. Das Gameplay ist irgendwie gefühlt überall dasselbe. Es gibt null Innovationen in Sachen Gameplay. So, klar, du kannst das Rad nicht neu erfinden, aber ich glaube, wenn Dreamhaven hingeht und irgendwie mal das, was Blizzard früher gemacht hat, sich irgendwas schnappt, sei es irgendwie das MMO-Genre, was, ja, ich weiß nicht, ob ein MMO überhaupt noch funktionieren kann, aber keine Ahnung, sich irgendein Genre vornimmt, sei es Autobattler, irgendwas, was frei ist, was Potenzial hat, und Blizzard konnte das früher auch, vorher auch gesagt, ja, geht ja nichts, ja alles, das geht schon, irgendwas, ne, so, und das neu entdeckt irgendwie, ich glaube, die Leute würden so ein Underdog, mal irgendwas richtig Geiles, Neues, und auch wenn es ein altes Konzept ist, aber das irgendwie, es gibt ja so viele Möglichkeiten, ne, es hat immer noch kein Hack and Slay geschafft, so richtig ein Hack and Slay zu machen, was meiner Ansicht nach der große Shit ist, next big thing, ein richtig geiles Hack and Slay zu machen, was aber ein MMO-System dahinter hat. Gibt's nicht. Gibt's kein Gutes. Gibt's nicht. Mal gucken, ob's Blizzard mit Diablo 4 hinkriegt, aber was da für Möglichkeiten gäbe. So, und ja, also ich glaube, Möglichkeiten gibt es genug, aber es traut sich einfach keine große Spieleschmiede mehr, so gefühlt, irgendwas zu riskieren. Lieber das 20. COD machen, lieber das 100. FIFA, als irgendwas zu riskieren. Und das ist für die Gaming-Branche nicht geil, finde ich.
Dasselbe Dings kenne ich halt, ich weiß, es ist so gar nicht dein Themenbereich, aber tatsächlich was Ähnliches passiert, meiner Ansicht nach, sehr stark im Anime-Bereich. Weil der Anime-Markt, der ist ja im Endeffekt, die Umsätze im Anime-Markt werden zu 99% in Japan gemacht. Wir Europäer feiern den Scheiß zwar, aber im Endeffekt sind wir völlig unwichtig für das. Und dieser Markt ist unglaublich umkämpft. Da gehen quasi beinahe im Wochentag gehen da irgendwelche Studios pleite. Und das bedeutet natürlich, irgendwann haben auch da die Leute angefangen zu sagen, okay, wir machen einfach nur noch Anime, von denen wir wissen, dass sie funktionieren. Und das heißt, es wird einfach immer so ungefähr das gleiche Set an Tropes und Klischees genommen, und es wird einfach immer weiter kopiert. So, ja, wir ändern mal so ein bisschen die Farbe, ein bisschen das Genre, ja. Aber es ist unheimlich austauschbar. Also eigentlich, wenn du random Anime werden ja immer in Seasons, also alle 3 Monate sind mal eine Season released, da kannst du dir eine Anime rauspicken, random, und du hast wahrscheinlich quasi vom Typ her 75% der Anime dieser Season gesehen. Aber irgendwie ist das wohl immer noch lukrativer, als zu sagen, komm, wir machen mal was innovativ ist.
Tja.
Und so ähnlich ist es halt auch im Gaming-Bereich, ne? Innovationen, wenn es funktioniert.
Ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren so abgeht. Ich habe heute eine Diskussion gelesen, irgendwie, wo Leute sagen, ja, dass Microsoft und Xbox mit ihrem Game Pass irgendwie machen die Gaming-Szene kaputt, weil sie quasi alles in ihren Game Pass involvieren und das natürlich dann auch alles für ein Apfel und ein Ei wegschenken und die Leute, ja, damit, also das ist ja klar, dass das dann früher oder später die Gaming-Szene kaputt macht, je mehr sie in sich aufsaugen, Bethesda, es gibt massive Gerüchte, was heißt massive? Es gibt Gerüchte, dass sie an der Übernahme von Ubisoft arbeiten, irgendwann gehört alles Microsoft so nach dem Motto und dann, ja, so, ob das die neue Taktik ist, ich weiß nicht, vielleicht, also viele sagen auch, das ist ein Bullshit-Gerücht. Ich schaue ehrlich gesagt mit Besorgnis auf die Gaming-Szene. Aber sagen wir mal ehrlich, in Hollywood ist es ja auch nicht groß anders, oder?
Ja, aber da passiert ja auch genau dasselbe. Da kauft Disney halt alles auf. Und ich habe ja schon vor Wochen gesagt, im Gaming oder im Internet.
Also wenn ich mir Disney Plus angucke aktuell, ich habe das ja umsonst, weil ich T-Online Kunde bin. Kannst ja irgendwie 6 Monate umsonst. Irgendwie, ich mache das auf, irgendwie gucke, ja geil, Disney Plus hast du jetzt, Streaming-Service, guckst mal, was kannst du geiles gucken. Ja, Animationsfilm, da habe ich jetzt nicht so Bock drauf, irgendwie die alten Dinge auch nicht, irgendwie irgendwelche Highschool-Musical auch nicht. Ja, geil, Mandalorian, ja, der ist ja, habe ich ja schon gesehen, 2012 kommt erst am 30. Ja, alte Star-Wars-Filme, nee, neue Star-Wars-Filme, nee. Disney ist halt, Disney Plus und alter Disney-Con ist halt null interessant, also Ja, Simpsons, ach, Alter, Simpsons-Folgen irgendwie muss ich mir auch nicht angucken. Also die haben null interessanten Content für einen Mann in meinem Alter irgendwie. Also außer Mandalorian. Die müssen auch dringend aufrüsten. Ich meine, das Problem ist Corona und sie kommen mit ihren Produktionen nicht hinterher. Aber mich wundert, dass sie so mega Erfolg haben mit Disney Plus. Also ich bin wahrscheinlich einfach nicht Zielgruppe, wahrscheinlich deshalb, aber die haben für mich 0,0, Klammer auf, außer Mandalorian. Und vielleicht kommende Star Wars Sequels, Prequels, Serien oder so, oder Marvel, haben die null interessantes Zeug. Aber, also alles aufkaufen, weiß ich nicht. Gab auch Gerüchte, dass Apple Disney kaufen will.
Ja, das war, glaube ich, als Disneys Aktie so mega im Keller war.
Stimmt, ja.
Irgendwas. Ja, Apple hat ja auch lächerliche Werte, dasselbe bei Amazon. Wenn man sich dieses Jahr mal die Aktienwerte anguckt, ist es halt eigentlich... Aber genau da geht's halt hin, ne? Also irgendwie gefühlt jetzt schon 50% von Hollywood gehört Disney. Und im Gaming-Bereich wird sich auf kurz oder lang wahrscheinlich auch alles irgendwie so zwischen so
ein paar... aufteilen zwischen den Großen, ne? Ja, das ist wirklich der Untergang des Abendlandes in der Gaming-Szene irgendwie. Wenn diese ganzen geldgierigen Schleimbolzen irgendwie und Wirtschaftsbosse das und den Kuchen unter sich austeilen, muss man fast dankbar sein, dass es die ganzen Indie-Entwickler gibt irgendwie, dass Leute teilweise alleine Games machen. Aber das sind halt dann immer nur Games, die du nur kurze Zeit spielen kannst, weil sie einfach nicht die Manpower haben, irgendwie da regelmäßig Content zu machen. Das ist das Problem. Ich habe es heute schon auf meinem Blog geschrieben. Stream Raiders hat sich bei mir gemeldet. Die erfüllen, irgendwie haben einfach nur gestreamt und die haben so für ihr Partnerprogramm so bestimmte Kriterien, die haben wir alle erfüllt. Und wir reden miteinander vorbei, weil mich irgendwie jemand vom Support zuerst bei Twitter angeschrieben hat. Ich habe ihm geantwortet. Sehr, sehr nett. Irgendwie hat gesagt, ja, toll, dass ihr spielt und wir würden dir auch gerne einen Skin zur Verfügung stellen, eigenen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es über Discord irgendwie und da kommen wir irgendwie auch nicht zusammen, weil wir natürlich USA und Deutschland natürlich verschiedene Rhythmen haben, aber ich habe ihn jetzt geaddet auf Discord. Es wird zeitnah passieren, dass es da eine schöne Kooperation gibt und mir macht das so viel Bock, dass ich das jetzt auch wirklich in den nächsten Wochen in jedem Stream irgendwie nebenbei laufen lassen werde und vielleicht bald meinen eigenen coolen Skin habe im Spiel. Richtig geil. Nur mal so als Info, weil du ja auch ein bisschen süchtig danach bist. Du bist halt letzte Woche gesessen.
Ich hab's tatsächlich auch gerade nebenbei noch offen.
Ich würde es auch gerne in den Beispielen. Es geht nur mit meinem Captain-Account leider nicht. Ich kann da nur wirklich einen eigenen Stream mitspielen. Leidor. Ja, Balle. Lass mal heute auf die Blogwoche eingehen, weil irgendwie wir sind jetzt schon wieder bei 30
Minuten. Halber Stunde oder
ja,
so?
Ja, weil du einfach ohne Pause, weißt du, laberst.
Ja, ich hab ja am Wochenende gelernt, man weiß nicht, was mein Mehrwert hier ist im Podcast. Von daher dachte ich,
wo hast du das gelernt? In den Comments oder was?
Ja, ja.
Ja, aber das ist immer das Gesabbel irgendwie von. So, mein Lieber. Gehen wir mal ganz kurz die Blogwoche an. Team Wallraff, irgendwie Deutsches Rotes Kreuz. Lustigerweise haben wir gerade mit dem Vereinfacher eine Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz, aber weil der 100.000 Verbände und Vereine unter sich hat. Geht um Blutspenden und das Team Wallraff. Ganz ehrlich, Wallraff war so ein bisschen einer der Helden meiner Jugend, weil ich dieses ganz unten Buch damals von ihm gelesen habe. Damals war der Typ halt noch real. Dass er seine Seele an RTL verkauft hat, irgendwie kann ich den und sein Team Wallraff irgendwie überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ich tue mich da sehr schwer damit. Irgendwie, irgendjemand schrieb so schön... ja, meistens bei sowas liegt die Wahrheit dann in der Mitte. Deutsche Rote Kreuz hat auch darauf geantwortet, irgendwie hat RTL da gewisse Vorwürfe gemacht, RTL hat jetzt schon wieder darauf geantwortet, jada. Wurde viel drüber spekuliert, ging durch die Presse irgendwie Blutspenden. Was ist die Moral von der Geschichte, Balnasa?
Ja, RTL hat ihnen wahrscheinlich einfach die Nummer vom Wendler gegeben, sollen sie da anrufen.
Okay, ja, gut, schade, dass man mit dir nicht mehr vernünftig diskutieren kann, ne?
Oh. Nein, ich habe ja auch gesagt, also weil sie auch irgendwie einen gemacht haben auf wegen die Vorstände beim Deutschen Roten Kreuz würden so viel verdienen, habe ich ja auch gesagt, so ja, dann vergleichen wir doch mal, was so ein Typ bei Schwiegertochter gesucht verdient und was der CEO von RTL verdient. Da kann Team Wallraff sich ja mal angucken. Ja, also selbst wenn, ganz ehrlich, das ist so ein bisschen wie bei der Lindner-Geschichte, selbst wenn die hundertprozentig recht haben und da richtig schön dick was aufgedeckt haben, es ist halt RTL, das ist wie Bild-Zeitung, denen kannst du einfach nichts glauben.
Das ist das Problem. Also, egal, was da läuft, ich kann jetzt, also,
ja. Du kannst nicht 150 Jahre lang irgendwie über alles und jeden lügen und irgendwie immer nur so ein Bruchteil der Wahrheit, es ist ja fast nie gelogen, es ist ja immer nur so ein Bruchteil der Wahrheit sehr schön dargestellt.
Aufbereitet.
Und dann kommst du halt mit irgendwas um die Ecke und sagst, ja, jetzt haben wir recht. Nee, halt.
Ja, genau, die Hüter der Moral hat man ja im Fall Lindner gesehen, Wendler gesehen, ne? Gut, dass es RTL gibt, ja. Ja, First World Problems in a Nutshell, die Kommentare haben wir gerade schon gesprochen, 41 Kommentare, wie gesagt, ist irgendwann gekippt und alle fanden das ganz toll, was sie gesagt hat. Himmel, Arsch und Zwirn, habe ich gar keinen Bock, jetzt wieder drüber zu reden. Über Lindner auch nicht, den Vogel irgendwie. Das Augsburger Puppenkiste der Wirtschaft, definitiv. Der Ukrainer, der Instagram-Star, ja, der Corona geleugnet hat, es dann bekommen hat, irgendwie auch da, anfangs hieß es, der ist dann daran gestorben, jetzt hieß es, der hatte wohl Steroide geschluckt, hat ein Herzproblem und es war wohl alle dry zusammen irgendwie, was dann irgendwie seinen Herzinfarkt ausgelöst hat, wie da die genauen Informationen sind, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig, ist immer schwierig, ne, da werden auch gerne mal, je nachdem welche Seite es darstellt, auch gerne mal Fakten weggelassen, auch da ist wahrscheinlich die goldene Mitte, die True Story. Was natürlich spannend ist, ist der Terror in Frankreich. Es ist immer schwierig, Mohammed-Karikaturen. Ja, wir erinnern uns alle an dieses furchtbare Attentat auf Charlie Hebdo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube schon. Weil die halt die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht haben vor ein paar Jahren. Jetzt haben sie wieder veröffentlicht. Irgendwie dann gab es vor dem Redaktionsding, wo schon wieder eine Messerstecherei. Und ein Lehrer, das ist auch lustig irgendwie, ne? Das ist ja ein einziger Widerspruch an sich. Ein Lehrer nimmt das Thema Meinungsfreiheit auf im Unterricht, thematisiert dabei auch die Mohammed-Karikaturen. Dann ist da wahrscheinlich irgendwie ein muslimischer Schüler in der Klasse. Irgendwie der Vater kriegt das mit, macht mobil, irgendwie hetzt mit in den sozialen Medien. Irgendwie irgendwelche Fundamentalisten begleiten ihn in die Schule, irgendwie, weil er sich bei der Schulleitung beschwert. Und diese Hexenjagd endet dann darin irgendwie, dass du irgendeinen Bescheuerten getriggert hast, 18 Jahre alt, der den Typen dann irgendwie auf offener Straße enthauptet. Das Ganze auch noch fotografiert, ins Internet stellt und irgendwie sagt, ja, hier an den König der Teufel Macron irgendwie, ich habe einen ihrer Höllenhunde hingerichtet, der es wagte, Mohammed herabzusetzen. Anführer der Ungläubigen. Ja. Also der Macron. Ja, was willst du dazu sagen, Balthasar? Da hat man fast keine... Ja.
Also ich möchte das noch hinzufügen, weil einige... Also ich möchte immer noch wissen, es gibt da so ein, zwei Leute in den Comments, ob die einfach nur sehr legend trollen wollten, ob die wirklich so jenseits von Gut und Böse sind. Und nein, damit meine ich jetzt gar nicht, das möchte ich unterstreichen, ich meine damit auf gar keinen Fall Kingi. Aber wenn ihr die Kommentare liest, werdet ihr sofort wissen, welche Leute ich meine. Wer da irgendwie einen macht auf, naja, wenn man sowas macht, dann nee, muss man nicht halt die Fresse.
Genau. Wenn man sowas macht, ja. Das ist halt die Scheiße und genau das wollen die ja auch, ne? Dass du, ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen, die ist ja auch Lehrerin und sie sagte auch, ja, ich würde sowas gar nicht im Unterricht thematisieren. Und das ist ja das Schlimme. Das ist das, was da hängen bleibt irgendwie. Und das ist das Furchtbare an unserer Gesellschaft oder dieser Zeit. Dass du dich einfach nicht traust, also das ich meine, als Lehrer, das zu thematisieren. Einfach nur zu thematisieren, darüber zu sprechen, ohne. Das ist ja sowieso deine Aufgabe als Lehrer, irgendwie ohne irgendwas zu indoktrinieren, sondern einfach, es ist darüber zu sprechen nur irgendwie. Und man ist jetzt nicht dabei, man weiß jetzt nicht, wie er es gemacht hat im Unterricht, aber die Karikaturen zu zeigen, das ist doch kein Herabwürdigen. Also, ich tue mich da ganz schwer mit. Aber wenn die Moral von der Geschichte wirklich ist, da musst du echt die Finger von lassen, dann ist das ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar ist das.
Ich möchte das unterstreichen, weil der Vater, um den es da ja geht, also ist der. Ist
ja gewahrsam, zum Glück jetzt, ja.
Ja, genau, der und der hat sich da dann mit so einem bekannten wohl Salafisten zusammengetan. Allgemein in Frankreich laufen gerade, ich nenne es jetzt mal so, weil mir gerade kein besserer Begriff mehr ist, da laufen durchaus Hetzjagden auch auf bekannte oder semi-bekannte Islamisten oder Salafisten. Aber der Vater hat da unter anderem davon gefaselt, von wegen seine Tochter hätte jetzt irgendwie Angstzustände und könnte nicht mehr schlafen wegen dieser Karikatur. Und der Lehrer hat gesagt, ja, Moment mal, die Tochter war doch gar nicht dabei. Weil ich habe allen hab gesagt, wer sich von diesen Bildern gestört fühlt, bevor ich die jetzt zeige, der kann gerne rausgehen. Und die Tochter gehörte zu denen, die rausgegangen sind. Das heißt, er hat den muslimischen Schülern sogar gesagt, wenn euch das irgendwie stört, wenn euch das verletzt, ihr könnt gerne einfach rausgehen. Ihr müsst da jetzt nicht bei sein. Also die hat das nicht mal gesehen.
Wahnsinn.
Ich möchte nur, das klingt jetzt nach Relativierung auf gar keinen Fall, ich möchte das nur einmal, weil natürlich sofort immer so der Vergleich dann zu Deutschland gezogen wurde. Frankreich und der Islam, das ist ein sehr spezielles Thema. Traurigerweise eins, wo schon vor irgendwie 15 Jahren oder so, als ich noch im Französischunterricht war, meine damalige Lehrerin schon gesagt hat, das kann eigentlich nicht mehr lange gut gehen. Weil die Franzosen haben halt das Problem, die hatten ja eigentlich fast ganz Nordafrika war ja französische Kolonie, also Algerien, Tunesien, Marokko. Und nachdem da die Unabhängigkeit durch war und diese Länder, da es nicht so richtig aufwärts ging, haben viele von denen gesagt, ja Moment mal, wir sind doch Franzosen, dann gehen wir jetzt einfach nach Frankreich. Und das hat den Franzosen nicht gepasst. die haben halt gesagt, Moment, ihr seid Kolonien, wir wollen mit euch gar nichts zu tun haben. Deswegen kann man ja nicht sagen, und das ist rassistisch, guckt ihr mal die französische Nationalmannschaft an, ja? Die meisten da haben irgendwie einen algerischen oder tunesischen Hintergrund.
Sidan zum Beispiel auch, ne?
Genau, das sind halt alles Einwanderer aus diesen Ländern. Ja. Und das ist halt eine ganz andere Beziehung, als wir in Deutschland zum Beispiel mit den türkischen Gastarbeitern haben. Weil die sind damals gekommen wirklich unter der Prämisse, ihr geht auch irgendwann wieder. Und das ist halt mit Frankreich und Nordafrika ganz anders. Die sind wirklich aktiv gekommen und haben gesagt, Moment, wir sind genauso Franzosen wie ihr, wir bleiben jetzt hier. Und dementsprechend haben die haben sehr komplizierte Beziehungen zum Islam und deswegen ist es da wesentlich schlimmer, als es hier in Deutschland ist. Das nur, falls irgendwer denkt, so, boah, guck mal, ich darf jetzt auch in Deutschland nichts mehr gegen Mohammed sagen, das ist schon noch was anderes.
Denke ich auch. Okay. Ja, furchtbar und vor allem den Effekt, den es hat, ist furchtbar, dass man sich nicht traut, irgendwie Mohammed-Karikaturen im Unterricht zu thematisieren, vielleicht nicht mal darüber zu urteilen, sondern sie einfach nur zu zeigen, herabwürdigen irgendwie ihres Propheten. Ich weiß es nicht, ihr Lieben, ich weiß es nicht. Wenn ich sowas höre, dann frage ich mich immer irgendwie so.
Ja, aber was auch die Implikation, also jetzt nicht nur auf Mohammed bezogen, das klingt so ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber ich denke, jeder, der es hört, wird denken, ja, das kann ich mir vorstellen. Stell dir vor, du bist Politiklehrer, du behandelst in Geschichte den Völkermord an den Armeniern.
Ja.
Und dann fliegst du im nächsten Urlaub in die Türkei und am Flughafen steht die Polizei und sagt, Moment mal, Sie haben
was gehört, ja.
Ja, sie sind Terrorist. Naja.
Ja, da läuft auch definitiv was falsch irgendwie, was Religion angeht in unserer Zeit irgendwie. Jetzt kann man wieder sagen, Religion ist gefährlich, jada jada, irgendwie, aber ich habe noch, ach, keine Ahnung, das klingt schon wieder rassistisch, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt noch keinen Christen gesehen, der irgendwie jemanden enthauptet hat, weil er irgendwie eine Jesus-Karikatur irgendwo gesehen hat.
Enthaupt nicht, ich erinnere mich aber noch ganz gut an eine Geschichte, wo an so einem christlichen Kult, da gab es, das ist einfach einer meiner Lieblingsvideos, weil einfach wegen dieses einen Zitats, da hat dann jemand ein Buch über einen Kult geschrieben hier in Deutschland, das waren so fundamentale Christen, ja, also sehr bibelgetreue Auslegungen und so. Und die haben dann auch Drohungen und alles, Morddrohungen an den Autor geschickt. Und dann wurde dieser Vorsitzende dieses Vereins, whatever, wurde dann danach gefragt. Und der hat dann gesagt, von wegen, ja, das Buch wäre ja voller blasphemischer Äußerungen und würde irgendwie Jesus herabsetzen und beleidigen. Und dann sagte, ja, können Sie mir denn mal ein Zitat aus dem Buch sagen, wo das passiert? Und er hat voll gesagt, da steht da schwarz auf weiß. Und dann so, ja, dann zitieren Sie doch mal was. Naja, das muss man zwischen den Zeilen lesen.
Ja, okay, ja, gut. Also Spinner gibt's überall, keine Frage. Ja. Wenn man sich mal die Geschichte des Christentums anguckt, haben wir auch Blut an unseren Händen, aber das ist alles gefühlt schon ein bisschen her, ne?
Ja, das ist schon.
Aber wie gesagt, das ist jetzt, soll jetzt auch keine irgendwie Religionsdiskussion werden, weil das ist auch so eine Sache, die natürlich immer wieder betont werden muss irgendwie, weil es irgendwelche radikalen Geisteskranken gibt, die solche Taten begehen, ist nicht gleich eine ganze Religion irgendwie zu verurteilen. Das muss man immer wieder erwähnen, ne?
Da müssen halt auch einfach Experten ran. Also ich ziehe mich auf gar keinen Fall zu, auf gar keinen Fall. Ich hatte schon das Privileg, wirklich Historiker mit Religions- und Islamfokus zuzuhören. Das ist eine ganz andere Welt, als wenn da irgendwie so ein Laie daher schratoniert. Also da müssen wirklich Leute ran, die da einfach, deren wissenschaftlicher Fokus das ist. Ja, das sind wir eben nicht.
Das Problem ist, ich glaube, da müssen auch so, ich will nicht sagen so Aufklärer hin, aber man hat ja das Gefühl irgendwie, dass gerade diese Extremen halt irgendwie ganz früh von irgendwelchen Tendenzen, in diesem Fall ihrem Imam, ja, das kann man ja bei diesem Fall wirklich sagen, der ist ja auch in Gewahrsam mit dieser Geschichte und die Moschee ist dicht gemacht worden, so vor deinen Augen quasi dann irgendwie so Leute weggefischt werden und damit irgendwelchen komischen Ideologien aufgezogen werden, ne? Das ist halt schwierig, da kannst du halt auch nichts gegen machen. Ne?
Also ein Schritt wäre zum Beispiel, und ich verstehe bis heute, also das muss mir bitte mal irgendwer erklären, auch warum das so ist, wir brauchen in Europa allgemein und Deutschland besonders, wir brauchen endlich mal eigene Moscheen. Weil die Imame in Deutschland, und ich bin mir ziemlich sicher in Frankreich auch, die werden ja gar nicht hier ausgebildet und auch nicht von hier bezahlt, sondern das ist ja überwiegend aus hier von diesem türkischen, wie heißen die?
Ja, wie heißen die?
ITIP? Ja, irgendwie so. Ja. Die haben ja in Deutschland einen Ableger und ich glaube, es gibt noch einen aus Saudi-Arabien.
Ja, das wird ja auch immer überall kritisiert, ne?
Ja, natürlich. Und es gab ja auch den Verdacht vor ein, zwei Jahren, dass die Imame aktiv dazu angehalten wurden, auch für Erdogan zu spionieren oder für die AKP, was auch immer. Er hat gesagt, also wenn da irgendwelche Äußerungen fallen, soll das bitte auf jeden Fall noch in die Türkei übertragen werden. damit da dann Anzeige erstattet werden kann.
Ja, das kann nicht sein. Ja, aber wenn jetzt Merkel sagt, pass mal auf, Leute, so geht das nicht irgendwie. Wenn ihr so eine Moschee betreiben wollt, dann bildet Leute hier bitte in Deutschland aus irgendwie. Wir wollen irgendwie gerade wie die Türkei sich gerade positioniert, das wollen wir nicht mehr. Was meinst du, was dann los wäre irgendwie? Nazi, ja,
der erste sanfte Schritt, der gemacht wurde, war, das klingt so absurd, wenn man das sagt.
TTIP heißen die, oder? Nicht ITIP, TTIP.
TTIP war das Abkommen. TTIP? Freihandelsabkommen. Echt? Ich meine was mit I. Aber ich will es auch nicht beschweren. Und zwar wurde gesagt, dass alle, die zu diesem Verband gehören und die sich halt so bestimmten Sicherheitsuntersuchungen nicht unterziehen wollen, die dürfen zumindest schon mal nicht mehr in Gefängnisse. Okay. Also, du hast ja im Gefängnis auch Anspruch auf religiösen Beistand und da zumindest dürfen die Imame schon mal nicht rein.
TTIP ist frei, wenn es am Kommen das reicht. Krass. Ja, mal gucken. Also, ich finde, ja, da müsste man auch mal so ein bisschen aufpassen, dass diese Radikalisierung da nicht in so unbemerkt irgendwie passieren DTIP. Kann. Was?
DTIP,
okay. Gut, lass mal weitergehen. Ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, irgendwie als der ich glaube, Zweijährige sich in den USA selbst in den Kopf geschossen hat, weil eine Waffe irgendwie zugänglich war. Diese Woche ist das nächste Ding. Ein Dreijähriger hat seinen Vater erschossen, irgendwie im Auto aus Versehen, weil irgendwie ein Kumpel ins Auto gestiegen ist, eine Waffe dabei hat und die dann einfach so auf den Rücksitz gelegt hat, sodass der Kleine sich die nehmen konnte und dort gespielt hat und dann seinen Vater von hinten in den Kopf geschossen hat. Ja, toll. Wir können die ganze Diskussion jetzt nochmal führen. Ich bleib dabei. Waffengesetze, irgendwie Historie des Landes mit der NRA als unglaublich starke Waffenlobby. Das wird nicht die letzte Tragödie sein. Und ich nach wie vor für mich unbegreiflich, dass da in dieser Sache nichts passiert. Dass sie das immer so weiter. Wir hat auch mit der Historie zu tun und scheinbar ist die NRA ja so mächtig, dass du da kaum was gegen machen kannst, weil da so viel Lobbyismus passiert.
Das Ding ist halt, die Waffe war ja wohl illegal, da kann man ja sagen, ja, da nutzt ein Waffengesetz ja nichts. Irgendwer hat schon gesagt, guck dir mal den amerikanischen Schwarzmarkt und den deutschen Schwarzmarkt an für Waffen. Das sind schon andere Dimensionen. Aber allgemein haben die Amis einfach so ein ganz gestörtes Verhältnis zu Waffen.
Ist so.
Ich hatte die Story, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Wir hatten, als ich in der Oberstufe war, hatten wir so eine Art digitales Austauschprojekt mit einer amerikanischen Klasse. Also wir haben quasi Videos und Bilder zu denen geschickt und die zu uns und Texte und Chats und so. Ja? Einfach so ein Austauschprojekt. Mhm. Und dann war halt auch so, dass man halt Bilder von sich geschickt hat und so kurze Beschreibungen. Hey, ich bin der und mach das. Und da hat uns ein Junge ein Bild geschickt. Der stand irgendwie, war scheinbar ein ganz netter Typ, aber ich kann das nicht alles beschreiben. Der war einfach ein Redneck. Ja, war so richtig schön oberkörperfrei. Irgendwie
auf den Berg geritten,
Sturmgewehr in der Hand. Jagdgewehre hinten im Hintergrund an der Wand und dann eben erzählt, dass er halt gerne irgendwie in seinem Hinterland, ja, die wohnen halt so ein bisschen ländlicher, dass er da gerne Rehe jagt und so. Und man muss sich überlegen, dieses Bild hat er einer Schulklasse geschickt und das Bild wurde zentral, sie wurden gesammelt vom Lehrer geschickt. Das heißt, der Lehrer hat das Bild gesehen und gesagt, naja, ist okay.
Ja, ist auch okay. Also wenn du in den USA bist und gehst in Walmart irgendwie und siehst die Waffenabteilung, da fällt dir nichts mehr zu ein. Das ist für die so stinknormal, wie für uns irgendwie Zigaretten zu kaufen. Ne?
Das Verstörende war dann nur, wir haben dann so Videos gemacht, wo wir unser Schulgebäude vorgestellt haben. Da stand man dann immer so eine Gruppe da und hat halt quasi so erklärt, was da im Hintergrund ist. Und eine Gruppe hat irgendwie unseren Parkplatz oder so vorgestellt. Und da hat halt einer gefilmt und einer geredet und drei andere standen so doof im Hintergrund, Schulprojekt halt. Und einer von den Jungs, die so im Kampf standen, der war halt irgendwie so gelangweilt, so ein bisschen am Rumfummeln und hat dann aus der Hosentasche eine Spielzeugpistole gezogen. Wo er im Nachhinein meinte, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber er meinte dann so, ja, ich habe einfach während des Drehs bemerkt, so, was habe ich denn in meiner Jackentasche? Die hat er wohl irgendwie noch von Karneval vorher oder so da drin. Hat er einfach so eine Spielzeugpistole einfach gezogen und dann wieder weggesteckt und noch so ein bisschen peinlich berührt geguckt. Und das Video wurde natürlich so dann auch geschickt und die US-Amerikaner sind ausgerastet. Also wirklich, die haben wirklich gesagt, so, Alter, das könntest du in den USA nie machen. Du kannst doch nicht einfach auf dem Schulparkplatz eine Pistole ziehen. Vor allem, du siehst ja auch noch so aus, irgendwie, also, ich hab's ein bisschen freundlich geworden, also, du bist ja auch noch Türke, also du bist ja irgendwie auch noch so islamisch aussehen. Du kannst doch keine Waffe, du würdest in den USA sofort erschossen. Da wird irgendwie der Sicherheitsbeamte hier, die würde ich direkt niederknüppeln. Also diese Diskrepanz von, ich schick irgendwie so ein oberkörperfreies Sturmgewehrfoto von mir und das ist für mich völlig normal zu. Ich darf keine Spielzeugpistole an der Schule dabei haben, weil sonst Alarmstufe super rot ist. Amis und Waffen, das ist so ein weirdes Thema. Das ist so komisch einfach nur.
Ja, die USA und die Waffen, das ist ein wirklich besonderes Thema. Und ja, immer wieder für uns, also ich stehe mal mit offenem Mund da, wenn ich solche Geschichten höre oder wie gesagt selber drüben bin, was jetzt ja leider länger nicht so, also ein Jahr so nicht mehr so war, aber ja, es ist immer wieder, ja, und vor allen Dingen diese Tragödien, die du dann immer mitkriegst, wie in diesem Fall, die, ja, der, ach, keine Ahnung, viele von euch sagen ja, das ist teilweise auch zu Recht, haben selber Schuld, wie kann man die Waffe da offen rumliegen lassen? Aber das hat auch was mit irgendwie Kultur eines Landes zu tun, irgendwie und den, wie gesagt, dieses gestörte Verhältnis zu Waffen. Ja, das es ist, wie es ist. Und ja. Swatting. Knossi wurde geswattet, hat es mal ihn erwischt. Zum Glück nicht so krass, wie das teilweise an anderer Stelle praktiziert wird. Da war es nur irgendwie ein angebliches Gasleck irgendwie und vor seinem Haus standen irgendwie drei Feuerwehrautos, ein Rettungswagen und Polizeiwagen, glaube ich, während des Streams, irgendwie mit Clouseau und ja. War natürlich für ihn nicht so lustig. Wir haben gestern vereinfacht, wie du denn heute ist es rausgekommen, wir haben es gestern gedreht, um mal zu gucken, was ich ganz interessant fand, irgendwie da eine Anwaltsanalyse zu kriegen, irgendwie wer, ich meine, wer den Einsatz bezahlen muss, ist halt klar, aber was für juristische Folgen das Ganze haben kann, war, ich bin Ohren geschlackert, was da alles kommen kann. Wenn es dumm läuft und der Typ war auch ziemlich dämlich scheinbar irgendwie, 36 auch noch, man denkt ja mal, das machen nur junge Leute, den haben sie erwischt, der ist auch wohl in Gewahrsam und der wird schön die Kosten des ganzen Einsatzes tragen und ja, wie gesagt, wenn Knossi noch sagen würde, ich zeig dir noch an und sowas kann sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich massive Konsequenzen haben, ne? Das ist, kann relativ krass ausgehen. Schaut euch das Video mal an. Wie gesagt, der Anwalt, der Dirk vom Vereinfacher hat das sehr schön ausgeführt. Und auch die Frage irgendwie, die wir mal auf meinem Blog hatten, habe ich nämlich gestellt. Nämlich dieses irgendwie, ja, was ist denn eigentlich, was Kinder machen, weil es ja größtenteils Junge sind. Also denkt mal zumindest dieses Swatting. Haften da die Eltern, ja oder nein? Auch das ist ganz interessant, weil man denkt ja immer, die Eltern müssen haften. Das ist nur bis 7 Jahre so. Das ist ganz spannend. Hört mal rein. Ansonsten, zum Schluss habe ich noch Instagram aufgeschrieben, weil ich es vorher vergessen habe. Beinahe, verfolgst du die Instagram-Woche bei mir? Sei ehrlich.
Nee, aber ich habe auch kein Instagram, von daher.
Ja, okay, gibt's viele. Also viele sagen auch, ich will das nicht. Ja, kann ich total verstehen. Ich habe letztens, habe ich eben mal die AGBs thematisiert, ich weiß es gar nicht. Ich habe von einem Kollegen die ganzen AGBs von den ganzen Social Networks kurz und knapp zusammengefasst bekommen. Für die Schüler einfach, für den Informatikunterricht oder für die Medienerziehung. Und ja, Instagram ist schon echt krass. Also zum Beispiel, dass du irgendwie, wenn du ein Bild da hochlädst, den quasi automatisch alle Rechte daran gibst. Das Hanebüchen, ja,
das war klassische Facebook-Regeln, oder?
Ich glaube, Facebook macht. Ja, genau, genau. Aber bei Instagram war doch irgendwas krasser irgendwie. Von da, ich verstehe jeden, der sagt, er will das nicht. Irgendwie, ich bin da ja ein bisschen entspannter. Muss jeder selber wissen. Also ich weiß auch für eine Community, zum Glück, sage ich extra, eine relativ erwachsene Community und da sagen viele, nee, möchte ich nicht. Und das finde ich total legitim. Ich muss mal gucken, wie ich das mache mit der Umsetzung. Das Ganze dann nochmal vielleicht als so die Highlights in einem YouTube-Video zu veröffentlichen. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht, weiß noch nicht. Aber sie macht sehr viel Spaß, die Instagram-Woche. Ich habe jetzt 2 Tage durchgehauen. Sehr schöne Zeitraffer drin, unter anderem, wie ich unser neues Schlafsofa aufgebaut habe oder wie ich den Rasen mähe und so. Das ist cineastisch sehr schön, finde ich. Und ja, man kriegt auch langsam so ein Gefühl dafür irgendwie. Ist nach wie vor ein bisschen ätzend, finde ich, dass man, das macht TikTok zum Beispiel besser, finde ich, dass man nicht über den PC Stories hochladen kann. Das ist ein bisschen aufwendig. Da musst du irgendwie so ein Zusatztool haben und yada yada. Das ist immer ein bisschen blöd, weil man die Sachen da nicht so schön schneiden kann. Ich mache das jetzt mit diesem Adobe Rush, damit geht's ganz gut, aber es ist immer so ein mega Aufwand gefühlt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es macht sehr viel Spaß irgendwie, wenn ich sehe ja genau, was viele vielleicht gar nicht wissen, ich sehe ja genau, wer meine Stories geguckt hat. Weil wenn du keinen Instagram-Account hast, kannst du das ja nicht, wie du gerade gesehen hast. Und deshalb kann ich mal sehen, wer das guckt. Und das ist immer ganz, ganz spannend und ganz lustig, welcher alte Hase, Recke oder so die guckt. Und super, super viele ehemalige Schüler von mir, teilweise noch aus meinem Referendariat, das ist echt ganz lustig. Und ja, ich habe auch den einen oder anderen Kontakt wieder, also bei mir haben sich so lustige Leute gemeldet, jetzt in diesen 2 Tagen schon, von früher und ganz, ganz toll. Also ich glaube, die ist, auch die Zahlen der Stories, ich finde es immer so, für mich ist es immer schwer irgendwie, also mich auf dieses Konzept einzulassen, weil du machst Content und der ist nach 24 Stunden quasi weg. So, na klar, kann man das als Highlight irgendwie rantaggen. Aber ja, also es ist eine andere Form von Content Creation. Aber das Feedback war bisher echt schön. Irgendwie, wie gesagt, viele Leute haben sich bei mir gemeldet und ich will mir für diese Woche auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen ausdenken. Aber ich glaube, die ersten zwei Tage waren schon ganz nett. Also ihr Lieben, falls ihr einen Instagram-Account habt, schaut mal vorbei. Stevikulis auf Instagram. Diese Woche gebe ich auf in den Stories Vollgas. So. Balthasar. Morgen Abend Stream Raiders. Was heißt morgen? Heute Abend, ihr Lieben. Für euch heute Abend.
Stimmt.
Mittwochabend, 20 Uhr. Stream Raiders, Genshin und natürlich WoW irgendwie natürlich. Ich habe wieder ein paar geile Games. Ich werde mal demnächst, vielleicht am Freitag oder so, auch mal wieder ein bisschen was anderes machen, inhaltlich. Aber morgen auf jeden Fall, also heute Abend, auf jeden Fall nochmal diese Kombination. Und ich habe, falls ihr es nicht gelesen habt heute, den Death Knight überhaupt keinen Spaß gemacht. Zero. Da habe ich irgendwie mir einen schönen Plauzenhunter erstellt, auch mit dem mit einem Tier, nee, wie heißt es? Kultiraner. Und ja, das hat macht sehr viel Spaß. Von daher wahrscheinlich heute Abend wieder Twinks. Und vor allen Dingen will ich endlich mein Schamanen Legion Mount. Das habe ich immer noch nicht. Und ich habe noch nicht gecheckt, was eine Questreihe dafür machen muss. Von daher.
Jetzt hast du ja ein Add-on, was du erzählt
hast. Genau. Das ist in der Tat wirklich auch mein Gedanken gewesen. Ich habe irgendwie diese ganze Storylines in Legion gemacht und irgendwie startete die nicht. Und das werde ich heute Abend angehen und wie gesagt, meinen Hunter auch ein bisschen leveln. Mal gucken. Wird auf jeden Fall ein schöner Stream, seid dabei und wie gesagt, auf jeden Fall Stream Raiders. Ob das mit dem Skin bis morgen schon klappt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, wir haben in den letzten Wochen echt gerockt in Stream Raiders. Echt Spaß gemacht. Was haben wir schon alles getötet? Irgendwie den Lich King, also Pseudo-Lich King. Gul'dan haben wir letztes Mal sind wir drüber gerutscht. Und was war der Endboss von der Dings jetzt? Weiß ich gar nicht mehr.
König oder wie sowas?
Werden wir auf jeden Fall pwnen morgen. Also heute Abend. Seid auf jeden Fall dabei. Balthasar, das war's für diese Woche oder hast du noch irgendwie einen Schwank aus deinem Leben auf der Tasche? Oder irgendwie was anderes
Interessantes? Das dauert jetzt zu lange. Ich wollte nur einmal kurz, das klingt so, als wollte ich dich damit irgendwie triggern oder ein unangenehmes Thema anschreiben, aber einfach nur mein Kommentar der Woche hervorheben, weil ich musste wirklich sehr herzhaft lachen, wie dämlich man sein kann. Unter dem Crowdfunding-Video, wo ein mir bekanntes Community-Mitglied, dessen Namen ich jetzt mal nicht sagen möchte, davon gesprochen hat zum Thema er würde ja nicht spenden, weil man wüsste ja gar nicht, bei was man sich bei dir als Investor einlässt.
Ernsthaft? Das kenne ich gar nicht, den
Kommentar. Ja, ich fand es faszinierend. Also jetzt ist man schon Investor, wenn man bei dir ins Crowdfunding einstellt.
Ja, genau. Höhle der Löwen, ey. Ich bin Investor. Nicht, 5 Euro.
Deine Renditequalität ist einfach nicht so sonderlich gut. Du musst da definitiv mehr... Das ist so brillant. Also vielen Dank dafür, ich habe sehr gelacht.
Ich kann mich an den Comment gar nicht erinnern. Unter meinem Crowdfunding?
Ja, genau, auf YouTube. War halt eine Antwort an irgendwen, von daher deswegen vielleicht. Ich musste wirklich sehr lachen.
Investor. Okay.
Ja. Also wer immer schon mal Investor sein wollte, jetzt einmal bei Steve spenden.
So, ich lese gerade der tolle Tipp mit dem Ansteckmikrofon. Ist ja nicht so, dass wir das auch schon vorher hatten, dass es auch nicht funktioniert hat. Steht hier gerade drin. Na, warte mal, ich suche das jetzt gerade mit dem Investor.
Da habe ich der allererste Kommentar und da hat dann halt eine Antwort drauf. So. Warte. Ich freue mich jetzt mal so mega umständlich auf das
Kopf. Das lesen wir dann mal in Ruhe durch. Schauen wir das mir. Also normalerweise kriegst du dir immer angezeigt, die ganzen Comments. Deshalb wundert mich, dass mir irgendwas durchgerutscht ist. Egal. Ihr Lieben, wir hören uns am Sonntag wieder zu einem Stevenio-Only-Podcast. Viele sagen ja immer, wenn ich so M-Pox mit reinziehe, ja, dann würden sie darauf verzichten müssen und. Viele von euch möchten gerne mit mir unter uns sein, von daher kann ich es am Sonntag wieder bedienen und Balle sehen wir nächsten Mittwoch wieder, ihr Lieben, habt eine schöne Restwoche, wie gesagt, schaut bei mir Instagram rein beziehungsweise heute am Stream, was ich dieses Jahr, diese Woche am Videos mache, weiß ich noch nicht, ich habe so einen Plan irgendwie für ein größeres Video, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ansonsten werden der Lars und ich am Donnerstag auf jeden Fall was aufzeichnen, wir wollen echt das Q&A machen. Das Video, was ich noch auf Tasche hatte, das kam überhaupt nicht an. Ging nämlich um das Thema Abmahnwahn. Das hat euch so gar nicht interessiert. Schade eigentlich, aber das ist nun mal so.
Mal kurz Frage. Wusstest du im Vorfeld, worum es geht? Also ich hatte beim Gucken des Videos so ein bisschen den Eindruck, du warst selber überrascht, so wie im Moment, es geht gar nicht so um Copyrights, sondern es geht
doch, wirklich. Ich hatte das auf meinem Blog sogar vor dem Video thematisiert. Ich war da voll im Bilde. Warum?
Ah, okay, gut. Dann hast du es gut rübergebracht. Du wirktest in dem Moment, fand ich wirklich sehr überrascht, so, hä? Was? Das geht gar nicht darum?
Ich wollte ihn nur so irgendwie näher bringen, was mich an dem Abmahnen nervt. Irgendwie, auch wenn jetzt das Urteil mich persönlich gar nicht betrifft. So von wegen, mir ging es darum zu sagen, ja, da müssen sie eigentlich mal was ändern, aber
ihr habt das Q&A-Video, habt ihr schon aufgenommen oder macht
das? Nee, das machen wir am Donnerstag. Letzte Woche irgendwie war dieser, am Donnerstag, wo wir mal aufzeichnen, war diese Demo beziehungsweise war dieser Streik in Hamburg. Da war ich im Homeoffice, von daher machen wir
das. Ich hatte mich letztens doch überlegt, mir war nämlich noch eine Frage eingefallen und dachte so, scheiße, das Q&A-Video hat er ja schon gemacht.
Ja, das machen wir ein anderes, wir machen das auf jeden Fall nochmal öfter.
Gut. Weil ich weiß nicht, ob das ob du das mitgekriegt hattest. Trump hat ja wieder einen neuen Angriff gefahren auf Biden, von wegen bla bla bla, eine Ukraine und Bidens Sohn. Und die Entstehungsgeschichte dahinter ist ganz spannend, weil angeblich, das ist so eine völlig an den Bahn herbeigezogene Story, hätte wohl irgendwie das Biden-Office, hätten wohl einen Laptop zur Reparatur gegeben und den dann nicht abgeholt. Und der Besitzer dieses Reparaturshops, Trump-Fan, hätte dann den Laptop untersucht und hätte darauf eben diese Mails gefunden und hätte die dann weitergereicht. Und Twitter zum Beispiel hat gesagt, dass wir verbreiten das nicht, diesen Artikel, weil selbst wenn das stimmt, beruht das ja auf geklauten Daten. Und mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich so? Also ist mir gerade überhaupt kein Medienrecht, von daher aber es ist vielleicht kinky, mach dich mal nützlich. Wie ist es eigentlich, also was weiß ich bin jetzt irgendwie so ein PC-Schuppenbesitzer und wir wissen alle, die gucken natürlich auf deinen Rechner, müssen sie auch oft, um irgendwelche Fehler zu finden oder so. Und die finden da jetzt irgendwas Illegales. Dürfen die damit zur Polizei gehen und sagen, hier, guckt mal?
Das ist eine gute Frage. Merkt ihr die bitte auf jeden Fall, erinnere mich daran beim nächsten
Video. Ja,
gut, super. Gut, meine Lieben, bis nächste Woche, beziehungsweise bis heute Abend, Sonntag oder wann immer ihr bei mir reinguckt. Danke fürs Reinhören jetzt hier. Und ich habe die ersten zwei Audiobeiträge für die 500 bekommen. Ihr Lieben, vergesst das nicht. Wir sind schon bei 495.
Zweieinhalb Wochen ungefähr.
Ja, also genau. Haut noch was raus. Ihr habt lange, wie gesagt, es ist nicht mehr so lange hin, wie ihr vielleicht denkt. So, jetzt aber wirklich, Feierabend. Macht's gut, bis die Tage. Ciao, ciao. Danke, Banasa. Tschüss. Tschüss.